Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
An meinem Gitarrenkurs an der Pestalozzi-Schule, wo wir tätig sind, der gerade läuft, an diesem Kurs kriege ich am Anfang immer so einen Zettel ausgeteilt, wer an meinem Kurs teilnimmt. Und dann darf ich 12 Wochen lang diesen Teens Gitarre spielen beibringen. Eine super Gelegenheit, um über Begabung zu sprechen, um darüber zu sprechen, was Gott ins Leben von Menschen reingelegt hat. Und da sehe ich also auf meinem Zettel immer, aus welcher Klasse die Leute kommen. Dann sind die so aus verschiedenen Klassenstufen. Ab Klasse 5 ist es ja so. Und dann sehe ich ganz unten, ja, Name, und dann steht dahinter VKL. Und dann denke ich, oh, alles klar. VKL sind Schüler, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind und die ganz schlecht nur überhaupt die Sprache können. Und dann denke ich, okay, was soll ich jetzt machen? Das sind erfahrungsgemäß immer Leute, die ganz schlecht auch lernen können, bestimmte Sachen, weil einfach alles, was ich sage, blicken sie überhaupt nicht richtig. Und dann komme ich da rein und dann sehe ich, also nachdem ich mir die Schüler angeguckt habe, das Mädel, die von der VKL-Klasse ist, ein ganz nettes, junges, türkisches Mädchen. Wirklich ganz offene Augen, ohne Kopftuch, wahrscheinlich alle Wittin, denke ich, die sind ein bisschen lockerer. Und ich habe sie einfach gleich gern gehabt. Und dann habe ich gesehen, sie hockt sich schon in die hinterste Reihe, ganz rechts, hinter die andere, sodass niemand sieht. Und dann sehe ich schon in der ersten Stunde, beobachte ich, wenn wir so die ersten Griffe machen, wie sie sich versucht durchzubscheißen. Also irgendwas zu machen halt, irgendwie so zu tun, wenn sie versteht, was ich sage. Und ich merke, sie blickt sie überhaupt nicht. Bei der zweiten Stunde habe ich mir überlegt, was ich mache. In der zweiten Stunde habe ich gedacht, okay, ich möchte sie nicht stigmatisieren, aber irgendwie muss ich sie in den Blick kriegen. Und dann habe ich einfach ganz freundlich gefragt, ob es okay ist für sie, wenn sie ganz vorne sitzt, genau neben den Lehrertisch. Ne? Und sie hat gesagt, ja. Sie sagt so, und bleibt sitzen. Ne? Und dann habe ich halt 2-3 Mal die Frage wiederholt, bis sie verstanden hat. Sie so, okay, ja. Und dann war sie gerne bereit. Und sie ist dann ganz vorne gehockt. Und jetzt läuft der Kurs seit 6 Wochen und sie ist super dabei. Ganz richtig gut. Und sie entdeckt eine Gabe in ihr, die sie vielleicht nie gedacht hat. Sie ist so ein bisschen schüchtern vom Typ her. Ne? Und sie braucht immer eine Weile, bis sie versteht, was ich sage. Und ich mache ja dann immer so genau vor ihr die Griffe, dass sie sieht, was ich mache, damit, wenn ich den anderen kann ich so erklären, und ihr mache ich es halt so. Und dann manchmal nehme ich ihre Finger und setze sie auf die richtige Seite. Also, aber sie macht es total cool. Und es macht ihr riesig Spaß. Sie hat eine Riesenfreude daran zu entdecken, was für eine Gabe in ihr steckt. Dass sie nicht weniger begabt ist als die anderen, die vielleicht die Sprache besser können oder intelligenzmäßig weiter sind. Und auch bei uns hier in der Gemeinde ist es sicherlich super zu entdecken, was für Gaben in uns stecken, was Gott in unser Leben reingelegt hat. Und wir thematisieren das ja immer wieder hier, und es ist mir ein großes Anliegen, und vielen von uns ist es ein großes Anliegen, das rauszufinden und Menschen Begabungen zu entdecken und zu fördern. Das Allerwichtigste allerdings ist, dass wir verstehen, wozu Gaben da sind. Wozu? Und darum geht es in dem heutigen Bibeltext, dass wir rausfinden miteinander, wozu eigentlich die Gabe da ist. Man kann ja Gaben zu allem Möglichen benutzen. Wir sind im Kapitel 4 vom Epheserbrief, und das ist jetzt der Teil vom Epheserbrief, wo alle aufwachen dürfen, die in den ersten 3 Kapiteln keine Lust gehabt haben, zuzuhören. Weil der Epheserbrief, deswegen liebe ich ihn auch so, der ist so richtig deutsch inhaltlich, ne? 3 Kapitel Lehre, 3 Kapitel Leben. Erst kommt die Theorie, dann kommt die Praxis. Erst wird unterrichtet, dann wird angewendet. Ne? Und jetzt sind wir also in diesem Teil angekommen, das letzte Mal den ersten Teil dazu, und jetzt schon den zweiten, Kapitel 4, Mittelteil, wo es um die Praxis geht. Wie leben wir jetzt das, was wir verstanden haben, was wir von Jesus verstanden haben? Ganz wichtig ist mir geworden im Aufbau vom Epheserbrief, dass das nicht zufällig ist, dass der Paulus, der Schreiber vom Epheserbrief, eben zuerst die Lehre und dann das Leben bringt. Zuerst die Theorie und dann die Praxis. Weil wir, sind so schnell versucht, einfach uns durchzuwursteln. Irgendwie mal ausprobieren, ob es klappt oder nicht klappt. Ne? Und was muss ich mir von irgendjemandem erzählen lassen und so, was richtig oder was falsch ist. Einfach mal machen. Und genau das ist eine Krankheit, in der vielen von uns leiden. Dass wir Lehre als etwas Schwieriges, Trockenes, Unnötiges vielleicht empfinden und mir viel lieber einfach sagen, sag mir die 8 Punkte, die ich machen muss, dann war es ein guter Gottesdienst heute. Ja? Und genau so ist die Bibel eben nicht. Die Bibel ist nicht so eine Oberflächenverputzung. Ich sage dir, was du machen musst, damit es äußerlich gut aussieht. Nein, sie fängt innen an. Sie will von innen her dich verändern. Sie will, dass du verstehst, warum, was, wieso, wozu. Und sich das dann in die Praxis auswirkt und nicht andersrum. Der erste, ich habe mal diesen Bibeltext, Epheser 4, Vers 7 bis 16, mal in 3 Schritten gegliedert, oder der Text gliedert sich eigentlich selber in diese 3 Schritte, und ich möchte sie durchgehen, und ich hoffe, dass wir sehr viel daraus lernen für uns selber, wie wir mit den Gaben, die Gott in unser Leben reingelegt hat, umgehen. Der erste Gedanke ist sozusagen die Grundlage, die der Paulus schafft. Er sagt, du bist so reich. Du bist so reich. Man könnte jetzt denken, jetzt geht es um uns. Letzte Woche haben wir das Thema Einheit in der Gemeinde gehabt. Da war die ganze Gemeinde im Blick, alle miteinander. Und der Epheserbrief ist ja auch ein Gemeindebrief an die Gemeinden in der Gegend von Ephesus. Da ging es um alle. Und jetzt sieht es fast so aus, wie wenn es um uns geht. Jetzt darf ich also mir überlegen, was... Jetzt geht es um mich. Aber das täuscht. Auch wenn jetzt diese Überschrift so gewählt ist und auch wenn es hier am Anfang vom Text um uns Einzelne geht, vergesst nicht, er kommt von diesem Gedanken der Gesamtgemeinde her. Einheit ist im Hintergrund und wir kommen auch noch raus. Du bist so reich. Jedem Einzelnen aber von uns, so sagt er hier ab Vers 7 im Kapitel 4, wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Deshalb heißt es, aufgestiegen in die Höhe nahm er gefangen die Gefangenschaft, gab Gaben den Menschen. Das Wort aber aufgestiegen, was bedeutet das anders, als dass er auch hinabstieg in die Niederung der Erde? Der Hinabstieg, dasselbe ist es, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also ich liebe der Paulus. Das ist ein Bürokrat, wie er im Buch steht, ne? Von seiner textlichen Verfassung. Man muss schon genau hingucken, um zu verstehen, was er eigentlich meint. Kann ich verstehen, warum manche zu einer einfachen, ganz schlicht strukturierten Übersetzung greifen, damit man überhaupt irgendwas versteht von dem, was er erzählt. Ich verstehe meinen Beruf als Mitarbeiter hier in der Gemeinde so, dass ich das, was in euch steckt, erkenne und fördere. Dass das meine Aufgabe ist. Dass das, was Gott in euer Leben reingelegt hat, zu seiner Ehre wachsen kann. Und das ist auch genau das, was Paulus hier am Anfang festmacht. Er sagt, jedem von uns ist was gegeben worden. Nicht alle das Gleiche. Es hat jeder nach dem Maß der Gabe Christi. Jesus hat jedem ein Päckle zugeteilt. Du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst so viel, du kriegst so viel. Wir sehen das. Macht uns manchmal ein bisschen Mühe, gell? Der andere hat scheinbar so ein Paket gekriegt. Bei mir passt es in die Hosentasche, was bei mir da ist, ne? Jesus entscheidet es eben. Der Gedanke von Gabe im griechischen Grundwort, was hier steht, in dem die Bibel geschrieben wurde, in der Sprache, ist ganz, ganz groß diese Freiwilligkeit des Gebers drin enthalten. Gott gibt, wie er will. Wie wir Eltern das normal nicht machen bei unseren Kindern. Ne? Du kriegst heute 2 Euro Taschengeld, du kriegst halt einen 50er. Du kriegst 20 Cent, dein Gesicht passt mir heute nicht. Oder so, ne? So ist Gott natürlich nicht, dass er gerade das macht, was er will. Aber er teilt nach seinem eigenen Maß, nach seiner eigenen Rechnung aus. Und er hat dir ein ganz bestimmtes Maß an Begabung zugeteilt. Es ist eben eine Gnadengabe, so wie er das für richtig hält, was er damit vorhat. Es gibt also Leute, die finde ich immer ganz besonders gefährlich, muss ich sagen, die sagen, eine bestimmte Gabe, die braucht ihr alle. Die braucht jeder. Also das klassischste Beispiel wäre jetzt Zungenrede. Da gibt es ganze Bewegungen, die sagen, das braucht jeder Christ. Das ist der größte Humbug. Ja? Keine Gabe braucht jeder, mit einer Ausnahme. Das ist die Liebe, macht 1. Korinther 12 bis 14 deutlich. Das ist die einzige Gabe, die jeder braucht, dass wir uns lieben. Ansonsten hat jeder ein eigenes Maß in allem bekommen. Oder streck dich aus nach dieser Gabe, nach jener Gabe, bettel drum oder so. All diese Gedanken halte ich für sehr gefährlich. Gott gibt Gaben, wie er es für richtig hält. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was er uns gegeben hat. Der andere Gedanke, der natürlich hier drin steckt und den ich brutal wichtig finde, ist, jedem von uns, tatsächlich jedem von uns wurde etwas gegeben. Du sitzt vielleicht hier im Gottesdienst, gehst vielleicht schon eine ganze Weile hier in die Gemeinde, aber du hast noch nicht entdeckt, was jetzt dein spezieller Beitrag ist, den du leisten kannst. Vielleicht konsumierst du bisher nur. Das ist eine Gefahr. Und deswegen die Aufforderung hier ganz am Anfang schon, find raus. Frag andere, die dir helfen können auf dem Weg, Gaben zu entdecken, die der Herr in dein Leben reingeführt hat, die zum Wohl der anderen gegeben wurden. Paulus sagt, jedem wurde es gegeben. Und dann, typisch Paulus, und das finde ich klasse, bringt er einen Beweis aus der Bibel selber, einen Schriftbeweis. Da können wir übrigens lernen, dass unser ganzes Handeln, unsere ganze Praxis immer in der Bibel verwurzelt sein darf. Dass alles, was wir tun, direkt aus dem Wort Gottes entstammt. Er sagt, darum heißt es, aufgestiegen in die Höhe nahm er gefangen, die Gefangenschaft gab Gaben den Menschen. Das ist ein Zitat aus Psalm 68 und ich muss ehrlich sagen, ein ziemlich freies Zitat. Ja, weil eigentlich heißt es da im Psalm 68, das ist ein Siegeslied, nach dem Kampf, da heißt es, du stiegst hinauf in die Höhe, da geht es um Gott, führtest Gefangene mit und nahmst Gaben bei den Menschen. Also da hört sich eher so an, wie wenn Gott was von den Menschen genommen hätte, im Urzusammenhang von Psalm 68. Paulus interpretiert es relativ frei, sage ich mal hier, und sagt, Gott gab den Menschen Gaben. Er nahm ihn nicht, sondern er gab den Menschen Gaben. Das Bild, das er im Kopf hat, ist im Prinzip ein Siegeszug, ein Hauptmann, ein Feldherr oder wir könnten vielleicht sagen ein Pirat oder irgendwas, schippert durch die Meere, macht riesen fette Beute, bringt es heim und schüttet das Ganze über seine Gruppe aus und jeder kriegt einen Haufen davon. Das genau ist hier passiert. Gott hat den Sieg errungen, hat fette Beute gemacht und er verteilt sie an uns. Und jetzt bringt er so einen typisch logischen Umkehrschluss, der damals üblich war in der Rhetorik. Er sagt hier, Vers 9, das Wort aber aufgestiegen, was bedeutet das anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen in die Niederung der Erde ist? Also das Wort zuvor, deswegen habe ich es auch eingeklammert, steht eigentlich nicht im Grundtext, aber es ist gemeint. Das heißt, ist ja ganz logisch, wenn er aufgestiegen ist, muss er vorher runtergekommen sein. Ne? Logisch. Und er spielt hier natürlich an auf die Menschwerdung von Jesus. Weil Jesus aufgestiegen ist aus der Erde, wieder lebendig geworden ist, muss er vorher hinabgegangen sein. Er war Gott, ist Mensch geworden, hat sich erniedrigt bis zum Tod, wie er im Philipperbrief sagt, und ist begraben worden in die Tiefen der Erde. Er ist, um es räumlich mal zu sagen, von oben gekommen nach ganz unten. Weiter geht's nicht mehr. Und dann sagt er, denkt er noch weiter logisch in Vers 10, der hinabstieg, derselbe ist es, der auch hier aufstieg über alle Himmel, damit er alles erfülle. Er geht hoch und geht bis in die höchsten Orte, die es gibt. Ich denke sehr menschlich und sehr räumlich. Ne? Ich denke, in den Dimensionen Gottes ist es vielleicht weniger örtlicher als bei uns. Gott versucht hier unsere Sprache zu benutzen. Er kommt ganz hinunter, geht in die tiefsten Tiefen, die es gibt und steigt auf zu der höchsten Höhe, die es gibt. Warum? Damit er aufzeigt hier, er ist der Herrscher des gesamten Universums. Alles, jeder Raum, den es überhaupt gibt, der überhaupt irgendwo existiert in irgendeiner Dimension, ist von ihm erfüllt. Er herrscht über alles und jeden. Das will er damit sagen, der einen fetten Siegeszug Gottes. Dadurch hat er diese große Beute gemacht und hat sie nun über dir ausgeschüttet. Du wirst beschenkt mit dieser Beute. Gott teilt seine Beute mit dir. Ich habe gedacht so, also ich habe jetzt die letzten Tage so ein bisschen daheim die Predigt vorbereitet, dauernd die Kinder so, da habe ich gleich an Pippi Langstrumpf denken müssen. Vielleicht kennt ihr Pippi Langstrumpf, hoffentlich kennt ihr es nicht. Weil ich finde es völlig anti-autoritärer Quatsch, dieses Zeug. Ich streite immer mit meiner Frau, weil sie findet es voll super, ich finde es voll blöd. Auf jeden Fall gibt es bei uns daheim, auch interessant, ne? Und Die Pippi Langstrumpf, die lebt ja aus dem Schatz von ihrem Vater. Na, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe, glaube ich, noch keine Sendung von vorn bis hinten richtig gesehen, aber ich kriege das immer so mit. Gell? Kennt ihr, ne? Martina, du kennst, ne? Ja, ja. Das glaube ich gleich. Spaß. Also, die hat ja so, ihr Vater ist vermutlich Pirat, ne? Und der hat ihr da so eine Kiste mit lauter Gold zurückgelassen. Und immer wenn sie was braucht, dann holt sie das raus und teilt es mit ihren Freunden. Was? Annika und? Aha. Habe ich gerade eine männliche Stimme gehört? Klaus, disqualifiziert. Also, Annika und Tommy. Genau. Immer wenn sie was braucht, holt sie das raus und sie teilt es, ihre Beute, sehr gerne mit den anderen. Und das ist doch ein super Bild hier für Gott. Gott hat einen riesen Schatz gemacht, eine riesen Beute, und er teilt das alles mit dir. Du bist begabt, du bist reich begabt. Weiter sagt er hier nichts. Er fängt nicht an aufzuzählen, sagt, ja, und dies und jenes und so, was der Peter jetzt vorher gemacht hat hier. Er sagt einfach mal grundsätzlich, denk dran, du bist reich begabt. Von diesem Standpunkt aus kannst du jetzt auf den Weg machen und gucken, was genau. Und das macht er hier jetzt auch. Er nimmt sozusagen jetzt das große Bild, wir sind alle begabt, und jetzt nimmt er die Lupe und geht ein bisschen näher hin und sagt, jetzt schauen wir uns mal genau an, was, wozu und wie. Ich will es mal so nennen, den zweiten Gedanken, du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz, sage da hoffentlich manchmal zu eurem Ehepartner, falls ihr verheiratet seid. Und wenn nicht, sage das halt jemand anders, eure Eltern oder so. Wow, da strahlt die Mama, wenn ihr sagt zu ihr, du bist ein Schatz, Mama. Glaubt's mir. Stimmt's nicht? Ich sag's zu spät. Alles vorbei. Ja, okay. Du bist ein Schatz. Ich habe das bewusst so rumformuliert, denn jetzt wendet sich eigentlich das Bild in diesem Text. Gerade eben war es noch sehr, hat sich noch sehr individualistisch angehört. Du bist reich, es geht um dich, die Gaben. Und jetzt kommt eigentlich in den Fokus das Thema von dem gesamten Brief wieder, nämlich die Gemeinde. Er sagt, ja, eigentlich doch nicht du, sondern eigentlich die Gemeinde. Eigentlich ist die Gemeinde die Begabte durch dich. Du bist der Schatz. Um in dem Bild von Pippi Langstrumpf zu bleiben. Ne? Nicht wir sind Tommy und Annika, die dauernd beschenkt werden, sondern wir sind eigentlich die Goldmünzen, die in dieser Kiste liegen. Gott gibt der Gemeinde diese Kiste voll Gold, das seid ihr. Und ihr dürft nun das Leben, was Gott in euer Leben reingelegt hat, um den anderen damit zu dienen. Und er gab, so sagt er hier ab Vers 11, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer für die Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Mann, zum Maß des reifen Alters der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige sind, umhergeworfen und umgetrieben von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, durch Verschlagenheit, die zum Betrug des Irrtums führt. Herrlich kompliziert. Also er fängt hier damit an, dass er sagt, Gott gab nun die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Wem? Natürlich der Gemeinde ist gemeint hier. Also Gott gab etwas. Wie gesagt, das Bild wendet sich vom individuellen, du bist begabt, zum Gott hat dich gegeben, der Gemeinde eigentlich. Er sagt damit schon, wozu du gegeben wurdest. Nicht zum geistlichen Selbstbefriedigung. Du bist der Gemeinde gegeben, als Goldmünze, als begabter Mensch. Gabe ist, man könnte das sagen, niemals individualistisch, sondern ekklesiologisch. Also Ekklesia heißt die Gemeinde, die herausgerufene Gemeinde. Gabe ist nie individualistisch, sondern immer ekklesiologisch, immer auf die Gemeinde zielend, auf den Aufbau des Leibes Christi, auf alle Gläubigen. Niemals für sich allein, gar nie. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die das nahelegt, dass Gabe für sich allein ausgeübt okay wäre. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es gibt nämlich die gegenteilige Auffassung. Dass manche sagen, es gibt bestimmte Gaben, bestes Beispiel Zungenrede, die man für sich ausüben kann, das ist super. Nie, nie, gar nie. Gabe ist immer für die Gesamtgemeinde. Nie für sich allein. Man könnte sagen, um es, ich soll jetzt, wenn wir sagen, biblisch-theologisch richtig auszudrücken, Gott begab nicht dich, sondern er begab die Gemeinde durch dich. So wäre es, denke ich, angemessen. Und nun bringt er in diesem Vers diese begabten Menschen näher, rückt er näher ins Bild. Und wir können uns mal anschauen, was das hier meint. Ich könnte mich jetzt über diese fünf Gaben oder vier Gaben, die hier ausgeführt sind, auslassen. Es gibt Wahnsinn, es gibt ganze Bücher nur allein über diesen einen Vers. Und manche machen eine Wahnsinnsideologie draus, der fünffältige Dienst in der Gemeinde, ohne die es kein Segen und keine Vollmacht in Christus gibt oder irgendwelches Zeug. Jede Gemeinde braucht Hirten, Evangelisten, Lehrer und Propheten, ansonsten können sie nicht adäquat wachsen und so. Ich finde es alles ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Auf diesem einen Vers irgendwelche Ideologien aufzubauen, wie man Gemeinde bauen muss nach dem Muster des fünffältigen Dienstes, wie eine Hand fünf Finger hat, da gibt es alle möglichen Beispiele, ich habe mir x Sachen gelesen und gehört dazu. Ansonsten funktioniert die Gemeinde nicht richtig, so wird gesagt. Ich denke, ganz ehrlich, es ist einfach nur ein Beispiel hier. Es könnten auch 10 dastehen. Er sagt einfach so, und er führt mal so die, sage ich mal, die im Fokus ein bisschen stehen in der Gemeinde, in Ephesus, in dieser Gründungszeit, das sind ja die Wortgaben, die Leute, die was erzählen von Jesus, aus der Bibel raus. Diese Gaben nennt er mal, und er hätte noch mehr nennen können, macht er aber nicht. So verstehe ich das hier. Ich gehe mal ganz kurz drauf ein, auf diese Gaben, nicht ausführlich, wie gesagt, da könnt ihr euch Literatur besorgen, die euch erschlägt, um das alles zu lesen. Sondern nur so ganz kurz geschwind. Also da sind zum Beispiel die Apostel, die er hier nennt. Nicht zufällig nennt er die als allererste, denn das waren auch so die Erste in der Gemeinde Jesus. Die 12 Apostel, die 12 Jünger, die er ja, sage ich mal, in Fortführung der 12 Stämme Israels benutzt hat. Genauso wie es 12 Stämme Israels gab, jetzt 12 Jünger im Neuen, in der Neuen, wie soll ich sagen, im Leib Christi, neutestamentlichen Gottesvolk sozusagen, auch wieder 12 am Anfang. Diese Apostel waren Leute, die alle mitgekriegt haben, was Jesus gemacht hat, die von vornherein dabei waren, die Augenzeugen waren und denen er in besonderer Weise das Wort Gottes anvertraut hat. Wo er gesagt hat, schreibt das auf oder merkt euch. Er hat gesagt, schreibt das auf, merkt euch. Das war ja eine ganz tolle, Kultur damals, Lernkultur des Frühjudentums. Nicht umsonst hat Gott genau diese Zeit gewählt. Denn in dieser Kultur wurde wahnsinnig viel auswendig gelernt. Nicht so wie bei uns, Konfirmandunterricht, nur 2 Versle oder irgend sowas. Ne? Damals, mit dem Glaubensunterweisung, muss man überhaupt was auswendig lernen? Ja, muss man? Okay, super. Viel? Nicht viel, gell? Habe ich mir gedacht. Können wir wieder schimpfen über die heutige Zeit, super. Also damals war es auf jeden Fall so, dass die konnten ganze Bücher auswendig. Es war keine Seltenheit, dass im Judentum, im Frühjudentum jemand das gesamte Alte Testament von vorne bis hinten auswendig konnte. Gibt auch noch heute solche Leute. Von vorne bis hin, versucht es mal im Neuen Testament. Ich habe es mal versucht mit dem Epheserbrief. Kapitel 1 habe ich geschafft und dann war fertig. Ne? Ist ganz schön schwer. Und das, in diese Zeit hinein kommt Jesus und er gibt diese 12 Apostel und sie waren in besonderer Weise begabt, obwohl sie nur einfache Fischer waren. Aber in dieser Kultur hat jeder einfach auswendig gelernt. Von vornherein immer gelernt, gelernt, gelernt. Und deswegen waren sie perfekt ausgerüstet, um das Wort Gottes wortgetreu in ihrem Gehirn zu speichern und dann aufzuschreiben. Perfekt getimt von Gott. Diese Apostel sind unwiederholbar am Anfang der Heilsgeschichte, die bei Jesus hier beginnt. Und er hat ihnen auch gesagt, dass er ihnen weitere Offenbarungen gibt in seiner Abschiedsrede, Johannes 16. Und diese weiteren Offenbarungen, die man in den Briefen der Apostel haben, die sind sozusagen die Grundlage der neutestamentlichen Lehre, wenn man so will. Das waren die Apostel, das ist unwiederholbar. In diesem Sinne gibt es heute keine Apostel mehr. In diesem Sinne. Natürlich gibt es Menschen, die eine apostolische Begabung haben. Apostel heißt ja nichts anderes als Gesandte. Menschen, die eine besondere Sendung haben, die, wie soll ich sagen, vielleicht neue Gründungssituationen gut meistern können. Die von Gott her besonders progressiv vielleicht vorwärts gehen in der Gemeinde, Sachen verändern und angehen und Dinge aus dem Boden stampfen. Und so. In diesem Sinne gibt es sicherlich noch Apostel, aber nicht in diesem neutestamentlichen, ursprünglichen Sinn, wie sie die 12 Apostel oder mit Paulus dann 13 Apostel waren. Dann kommen die Propheten hier an zweiter Stelle. Hier sind die Propheten in der Gemeinde. In diesen Gemeinden gab es viele Propheten. damals. Auch bei uns gibt es sicherlich Menschen mit prophetischer Begabung. Sie sind sehr wichtig, wenn auch nicht mehr ganz so wichtig wie in der Frühzeit der Christenheit. Warum? Weil damals war das Neue Testament noch nicht abgeschlossen. Die hatten zum Teil, hatten viele Gemeinden noch kein einziges biblisches Buch vollständig in der Hand. Neue Testament, sage ich jetzt mal, nur das Alte Testament. Und sie waren dann oft hin und her gerissen, was sollen sie jetzt in welcher Situation tun? Wie geht man jetzt damit um, wenn da ein homosexuelles Pärchen zum Glauben kommt, was damals üblich war? Wie geht man jetzt damit um? Im Alten Testament sind so krasse Sachen, müssen wir das auch so machen? So sollen wir die jetzt steinigen, wenn sie zum Glauben gekommen sind, oder? Und da waren die Propheten da, die sozusagen von Gott her Weisung bekommen haben, wie man eine Situation, wie man damit umgeht und wie man es anwendet in dieser Situation. Waren extrem wichtig. Propheten haben viele praktische Fragen geistgeleitet geklärt. Waren vor allem Seelsorger, würde ich sagen, wenn ich es richtig verstehe, die geistlichen Probleme der Gemeinde analysiert und verstanden haben und vom Wort Gottes her gesagt haben, macht dies, macht jenes, geht so vor, das ist im Sinne Gottes. Sie waren niemals autoritativ, das heißt, das war nicht bindend, was sie gesagt haben, das war mehr Vorschlag. Das sollten sich manche Propheten heute auch auf ihre Fahnen schreiben. Denn es gibt auch heute manche Propheten, die aufstehen und sagen, so spricht der Herr und wenn du es nicht machst, dann fällst du aus der Gnade. Propheten war immer ein nicht autoritatives Amt, weswegen selbstverständlich in der damaligen Zeit auch genügend Frauen gab, die das Prophetenamt ausgeübt haben. Es stand immer unter der Kontrolle der Ältesten der Gemeinde, die darüber gewacht haben, dass es im Zusammenhang der Bibel ausgeübt wurde, des Wortes Gottes, der biblischen Lehre. Dieses prophetische Wort sollen wir nicht verachten, sagt Paulus an anderer Stelle. Es ist sehr wichtig für uns auch heute. Wie gehen wir mit diesem oder jenem um? Dann kommt er hier zu den Evangelisten. Über die lesen wir im Neuen Testament am wenigsten, sage ich mal. Da ist zum einen der Philippus, der Diakon wird ein Evangelist genannt und auch der Timotheus, an dem der Paulus einen Brief schreibt, heißt es, tut das Werk eines Evangelisten. Das waren Leute, wenn ich es richtig verstehe, die einfach, sage ich mal, Gottes Wort Menschen weitergegeben haben, die mit dem Glauben nur nichts zu tun gehabt haben, die es noch nicht gekannt haben. Die sind rausgegangen und haben einfach geguckt, wo sie Jesus verkündigen können. Der Paulus war ja so einer, der rumgerannt ist und gesagt hat, ich habe das mir vorgenommen, dass ich überall dahin gehe, wo nur niemand was von Jesus weiß. Ne? Also zum Beispiel Deutschland. Ne? Unser Land ist extrem entchristlicht. Es gibt Orte, also wenn man zum Beispiel ganze Stadtteile in manchen Großstädten, wo niemand was von Jesus weiß. Nichts. Obwohl sie mitten in einem Land wohnen, wo eigentlich die Reformation entstanden ist und so weiter. Es gibt viele Länder in der dritten Welt, die weitaus christlicher sind als wir hier in Deutschland. Evangelisten brauchen wir hier. Die haben die örtlichen Ältesten unterstützt. Wir brauchen euch, wenn du evangelistisch begabt bist, brauchen wir dich, dass du Menschen, die nichts mit Glauben zu tun haben, Jesus verkündigst, ihnen weitersagst. Darauf sind wir angewiesen als Gemeinde. Und dann das Letzte, die Hirten und Lehrer. Ich sage jetzt diese einen, Hirten und Lehrer. Es gibt einen riesen Streit unter Theologen, sind es jetzt zwei oder eins. Dieses Wort und, was da zwischen Hirten und Lehrer steht, ist in dem griechischen Grundtext viel verbindender, als es jetzt bei uns auf Deutsch sich empfindet, weil es heißt Hirten und dann sagt man halt bei einer Aufzählung am Schluss noch und dann kommt der letzte Block. Im Urtext ist es viel, zeigt es, dass eigentlich die zwei Sachen zusammengehören. Hirtenlehrer, müsste man eigentlich sagen. Und so verstehe ich es hier auch. Das sind Menschen, die sowohl seelsorgerlich, hirtisch begabt sind, als auch lehrmäßig. Und ich finde das klasse, dass Gott das hier zusammenstellt. Das sind ja die Menschen, wenn ich das richtig verstehe, aus dem Neuen Testament, die Leitung der Gemeinde innehaben. Dass Gott sagt, Leben und Lehre gehört immer zusammen. Das Wort Gottes und die Anwendung im Seelsorgerlichen gehört immer zusammen. Wenn wir nur Seelsorge betreiben, ohne Verwurzelung in der Bibel, dann ist es irgendein Psychoquatsch, sage ich mal. Und andersrum, wenn wir nur immer hohe Erkenntnisse spinnen und alles zum Besten wissen, wie es von der Bibel her ist, ohne die Menschen in ihrer seelsorgerlichen Situation wahrzunehmen, dann ist einfach nur kalt und hart. Bumm, so machen wir das. Und deswegen gibt Gott diese Doppelbegabung Hirten und Lehrer für die Leitung der Gemeinde, dass sie darauf achten, dass in der Gemeinde gesunde Lehre weitergegeben wird, dass sie über die Seelen der Gemeindeglieder wachen, wenn man so will, wie ein Hirte auf die Schäfle aufpasst, dass sie leiden, schützen, ernähren und so weiter. Diese Dienstgaben, so könnte man sagen, die er jetzt hier aufführt, die zielen auf ein gemeinsames Ziel, tragen damit zu einer höheren Einheit der Gemeinde bei. Denkt dran, in der letzten Woche, da ging es um Einheit in den ersten 6 Versen vom Kapitel 4 und daher kommt er auch. Es geht immer darum, dass die Einheit der Gemeinde gefördert wird. Gemeinde ist also, so könnte man sagen, nach diesem theologischen Ausflug, Gemeinde ist also absolutes Teamplaying. Nur gemeinsam sind wir stark. Nur zusammen erreichen wir was. Es gibt keinen, der eine Gemeinde allein machen kann. Absolut antiklerikal, wenn man so will. Wir brauchen keinen Pfarrer, der vorne steht und alles macht und die anderen gucken zu. Wir brauchen keinen Priester, der irgendwie die geweihten Handlungen vollzieht und mir anderen gucken zu. Absolutes Teamplaying, Gemeinde. So hat sich's Gott gedacht. Warum? Für was? Vers 12, für die Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes zur Auferbauung des Leibes. Also diese Dienstgaben, diese Wortgaben, die hier genannt werden, haben einen ganz bestimmten Zweck, nämlich sie sollen die Heiligen, das sind ja alle, die gläubig sind, die sind geheiligt, die sollen zugerüstet werden. Für was? Für zwei Dinge. Erstens heißt es hier, zum Dienen, das Werk des Dienstes, und zweitens zum Wachsen, Auferbauung des Leibes Christi. Für zwei Dinge darf ich jetzt heute Morgen euch zurüsten. Dass ihr rausgeht und dient, dass ihr rausgeht und wachst, dass ihr euch auferbaut, dass ihr uns, den Leib Christi, auferbauen. Durch den Dienst soll das geschehen. Wir tragen alle sozusagen dazu bei. Es ist, wenn man so will, ein geistlicher Multiplikationsprozess. Gemeinde, das fasziniert mich, so eine Gemeinde begeistert mich eigentlich. Das ist sowas wie ein Think Tank oder sowas, sowas wie ein wie soll man sagen, was kann man für ein Beispiel finden? Es gibt doch in der Landwirtschaft gibt's so Biogasanlagen, ne, wo das ganze Zeug reinkommt und wo man dann Energie draus produziert. Sowas ist eigentlich Gemeinde. Pff, alles rein und da entsteht was, es gärt. Und jeder befruchtet den anderen und steckt an und dann bam, dann passiert was bei uns. Es verändert sich was. Wir wachsen miteinander, es entsteht Energie, die fließt durch uns durch und die fließt raus in die Welt und es verändert sich einfach was durch das Zusammensein bei uns. Wenn es nicht so ist, dann müssten wir vielleicht mal den Schalter auf Power drehen. Ne? Aber eigentlich soll es so sein von Gott her. Wir sollen zugerüstet werden zum Dienen. Zum Dienen, dass du gerne rausgehst, dass du Dienen als Vorrecht und als Ehre empfindest. Als Vorrecht und Ehre. Anderen Menschen zu dienen. Und du sollst zugerüstet werden zum Wachsen, zur Auferbauung, dass du es, ja, dass dein Denken darauf trainiert wird, wie können wir, nicht individualistisch ich, sondern wir miteinander wachsen. Wie können wir wachsen im Glauben? Der Gedanke, auch hier von dem biblischen Grundtext her, ist eigentlich das Haus, was er im Kopf hat. Das Haus, das so, der Bau, der wächst, so Reihe für Reihe, Stein für Stein. So soll eigentlich die Gemeinde sein. Alles, was wir hier tun, soll diesem Aufbau dienen. Wenn ihr also nachher hier helft, was ihr sehr gerne macht, die Stühle aufzustapeln und rauszubringen für den Winterspielplatz, dann macht ihr das nicht deswegen, weil der Peter oder ich euch so freundlich bitten darum, sondern weil ihr damit die Auferbauung unserer Gemeinde fördert, weil ihr damit gerne dient. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken tut, im Namen des Herrn, für Jesus. Wenn du putzt, tust du es für Jesus. Wenn du kochst, tust du es für Jesus hier. Könnt ihr natürlich auch bei euch in der Familie übertragen, aber jetzt geht es mal um die Gemeinde. Wenn ihr Jungschau macht, macht ihr das für Jesus. Dass ihr dienen lernt und dass wir miteinander wachsen. Darum geht's. Du bist also ein Schatz. Du bist ein Schatz, der gehoben wurde, der gefunden wurde, um anderen zu dienen. Gott hat dich genau bewusst gewollt in diese Gemeinde, an diesen Ort gestellt, weil du eine Goldmünze bist mit einer Prägung, die keine andere hat. Wir brauchen dich hier, mit dem, was du hast und bist. Bring dich ein, sei ein Schatz für andere. Das Ziel ist, und da kommen wir zu Vers 13, die geistliche Reife, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Mann, zum Maß des reifen Alters der Fülle Christi. Super, wie er hier nochmal sagt, Gabe ist niemals individuell, sondern wir alle sollen zur geistlichen Reife kommen. Wir alle sollen eine Stufe erreichen im Miteinander, in diesem Gärprozess, in unserer Biogasanlage, sollen wir eine Stufe erreichen, die uns auf eine höhere Ebene bringt, Jesus näher. Wir alle sollen gelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Interessant, dass er das hier zusammenfügt, weil man kann das ganz falsch verstehen. Es gibt auch so eine billige Einheit. Alles, was irgendwo christlich ein Etikett hat drauf, ist super. Klasse, Hauptsache, die gehen irgendwo hin, die Kinder. Ne? So eine billige, oberflächliche Einheit, wo vielleicht gar nicht Jesus drin ist, wo es gar nicht um Jesus im Mittelpunkt geht, im Zentrum geht, sondern einfach so eine oberflächliche Einheit. Das möchte Jesus nicht. Es geht ihm um Einheit des Glaubens und die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Jesus-orientierte Einheit. In Christus liegen ja verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, sagt er im Kolosserbrief. Wir sollen also in die Einheit des Glaubens gelangen, wir sollen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Erkenntnis ist übrigens niemals nur so eine Theorie. Erkenntnis meint in der Bibel, ich sage das ja gern, immer ein gelebtes Wissen. Erkenntnis ist immer gelebtes Wissen. Das andere ist nur Kenntnis. Aber Erkenntnis, auch sogar im Griechischen gibt es diesen Unterschied, Gnosis oder Epignosis. Kenntnis oder Erkenntnis. Erkenntnis meint immer gelebtes Wissen, angewendetes Wissen. Das ist Erkenntnis des Sohnes Gottes. Nicht einfach, dass ich aufführen kann, wie viele Diplome in Theologie ich schon gehabt habe, was ich alles weiß, sondern wie ich es anwende, wie ich lebe, das, was ich weiß. Darum geht es hier. So soll ich wachsen. Wenn ich Jesus besser erkenne, dann wachse ich im Glauben, wachsen mir alle im Glauben. Wenn ich diesen Schatz, den Gott der Gemeinde gibt durch mich, die Gabe, die in mich hineingelegt wurde, anwende, dann befruchte ich den ganzen Leib Christi, der hier jetzt zusammenkommt. Und wir wachsen miteinander. Jeder ist wichtig. Das ist Ziel. Da erinnere ich mich an eine alte Frau aus meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Da haben wir eine Wanderung als Gemeinde gemacht und es war so lustig, die ist mitgegangen, die war schon über 80 und hat mitgewandert. Die war stämmig dabei, es war super und es war so ein bisschen festere, ältere, kleinere Dame und die war so lustig. Ich habe total gern bin ich mit der gelaufen, weil die immer Euwitzle nach dem anderen Grisse hat. Ne? Die war einfach fröhlich und auf einmal fängt sie so ein Lied an zu singen, ich kenne das nicht, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Kennt das jemand von den Freunden Völker, kennen Sie das? Nett, kennt niemand gut. Schön ist die Jugend. Ja, schön ist die Jugend. Sie trällert so vor sich hin, sie kommt nicht mehr mit 84 oder sowas. Klasse. Und dann, wo sie fertig ist mit dem Lied, dann fängt sie an zu schwärmen von ihrer Jugendzeit, wo sie da zum Adolf Heller auf die Evangelisation gelaufen sind, 30 Kilometer hin und wieder zurück. Und es war so super alles und die Jugend war so klasse oder wie auch immer. Wo man so gemerkt hat, wie ihre Augen anfangen zu leuchten. Sie war eine lebensfrohe Frau, aber wenn sie von ihrer Jugend erzählt hat, dann hat es... Ne? Und wir haben das heute ja potenziert in unserer Gesellschaft. Keiner will alt werden. Ne? Wir werden ja... Man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und so. Ne? Wenn dann die ersten Haare rausgehen bei den Männern, dann wir kriegen das irgendwie hin, das zu glätten und zu überspielen, möglichst lange jung bleiben. Und auch die Frauen, ne? Kennt ihr ja, wenn die graue Haare kommen, dann schnell Tönung rein. Natürlich, dass es noch eine Weile gut aussieht und so. Ne? Nur nicht alt werden. Immer schön, jung, dynamisch. Und leider hat sich genau dieser Gedanke auch in manchen Gemeinden, im Geistlichen eingenistet. Immer schön jung bleiben. Nur nicht zu viel. Oh, nicht so viel schwieriges Bibelwissen sammeln und all das. Und das ist so kompliziert. Komm, ein bisschen, das tut auch Halbgas. Gell? Das ist alles so kompliziert ansonsten. So bist du kein Schatz, sagt Paulus hier ganz einfach. Du bist ein Schatz, wenn du das, was Gott in dein Leben gelegt hat, auslebst. Das Ziel ist geistliche Reife, dass wir zum vollkommenen Mann, zum Maß des reifen Alters der Fülle Christi kommen. Also der nimmt jetzt den Mann als Beispiel, könnt ihr auch Frauen nehmen, es geht einfach um den vollkommenen Erwachsenen. Mir soll er vollkommen wachsen, alle miteinander zu einem Maß des reifen Alters der Fülle Christi. Wir sollen reif werden im Glauben. Streckt euch danach aus. Sehnt euch danach, im Glauben zu wachsen. Das muss euer tiefste Begierde sein, Jesus besser kennenzulernen, mehr anzuwenden, mehr zu leben, jede Sekunde, jeden Atemzug nur für ihn zu leben, um zu wachsen im Glauben, um anderen zu dienen, dass wir miteinander dieses Ziel, diesem Ziel zusteuern. Warum? Damit wir, so sagt er hier Vers 14a, damit wir nicht mehr Unmündige sind. Nicht mehr Unmündige sollen wir sein. Nicht mehr kleine Kinder. Das kann niemals das Ziel sein, in der Krabbelgruppe zu bleiben. Sondern wir sollen reif werden im Glauben. Und es ist ganz schön schwierig, das zu werden. Das sagt er hier ganz deutlich. Er sagt, wir sollen nicht mehr umhergeworfen und umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Der hier benutzt dieses Bild vom Baum, wo so ein Blatt runterwedelt. Habt ihr ja schon oft gesehen, jetzt im Herbst. Und er macht und wedelt irgendwo hin und landet irgendwo. Ne? Klasse. So sollen wir eben nicht sein im Glauben. Wir sollen nicht hier jetzt heute Morgen sitzen und sagen, oh, was der Emanuel erzählt, ist klasse eigentlich. Ist super, das habe ich noch nie so gesehen. Stimmt eigentlich. Und nächste Woche hört er vielleicht im ERF eine Predigt oder von irgendjemandem und sagt, der erzählt was ganz anderes, aber eigentlich echt super. Klasse, das ist echt gut. Und so geht's weiter. Das ist ein Zeichen von geistlicher Unreife. Ich sage jetzt nicht, versteift euch möglichst früh auf eine Position und fertig. Und weicht nie mehr davon ab. Das ist auch keine geistliche Reife. Ne? Es geht darum, dass wir gegründet werden im Wort Gottes und wachsen. So, dass wir eine begründete Meinung haben, korrekturfähig bleiben und sagen, es könnte vielleicht auch sein, dass ich mich in der oder jener Frage mal irre. Aber eigentlich denke ich von allem, was ich vom Wort Gottes weiß, das ist die Richtung. Dazu sind diese Gaben in der Gemeinde wichtig. Die Lehrer, die Hirten, die Evangelisten, die Propheten, die Seelsorger und so weiter. Du bist wichtig. Das ist das Ziel, dass wir reif werden, dass wir nicht mehr unmündig sind. Durch das Trugspiel der Menschen, durch Verschlagenheit, die zum Betrug des Irrtums führt. Da meint er natürlich eigentlich so Bscheiße beim Kartenspielen, Trugspiele. Kennt vielleicht die Hütchenspieler. Die liebe ich immer, wenn es die irgendwo gibt. In der Stadt in Karlsruhe habe ich leider noch keine gesehen, aber in Berlin und in Prag habe ich schon solche gesehen, die so irgendwie, da muss man Geld einsetzen, da haben sie so drei Hütle und dann muss ich sagen, wo die Kugel oder was ja auch immer hin drunter ist. Und am Anfang machen sie so langsam hin und her und denken, ja, alles klar, da ist es richtig 20 Euro verdient. Jetzt setzen wir mal 50. Richtig. Und dann setzen wir mal 100 und dann ist das Geld weg. Ne? Weil der macht es dann so schnell, du weißt gar nicht mehr, wo es ist, das Teil. Vielleicht macht das nebenher noch raus, sodass überhaupt nirgends mehr was drunter ist. Kann alles passieren. Das ist ein Trugspiel mit gezinkten Kartenzocken beim Poker oder so. Und er sagt, Paulus sagt, so gibt es einen Haufen Leute, die rumrennen, auch im christlichen Lager, gerade im christlichen Lager. Er meint jetzt nicht die, die draußen sind, sondern er meint, gerade im christlichen Lager gibt es einen Haufen Falschspieler, einen Haufen Zocker mit gezinkten Karten. Und wenn jeder immer sagt, ja, Hauptsache, der ist ja super, die christliche Gemeinde und XY, klasse. Er sagt, seid auf der Hut, passt auf. Geistliche Reife zeigt sich genau darin, dass wir nicht zu allem super, klasse, ja und Amen sagen. Sondern dass wir sagen, wir möchten begründet wissen, warum du das so siehst. Und wenn du es mir nicht aus dem Wort Gottes begründen willst, dann ist es falsch, was du sagst. Auch wenn du vielleicht den Doktor in der Theologie hast, gerade egal. Der reife Christ durchschaut ein Irrtum, kann falsche Lehren, er kann falsches Leben auch enttarnen. Ich kann das nicht so gut. Ich habe das jetzt wieder, also im praktischen Bereich, diese Scheißerei, ich habe das wieder gemerkt jetzt auf der Yukon, wo der Heiko, einer von unseren Jugendlichen, der hat lauter solche Spiele drauf, wo er die Leute veräppelt. Ne? Und ich stehe mir davor wie der Ochs vom Berg und durchschaue nichts. Und die anderen verstehen immer schon, warum, was, wie ist. Der Pascal ist da voll fit drin, diese Hand zu durchschauen. Und ich denke mal, sag mal, was macht der? Wie geht es? Warum weiß der jedes Mal, wenn ich auf ein bestimmtes Feld zeige und er macht die Augen zu, dabei weiß er nachher, wo ich drauf gezeigt habe. Das ist doch nicht möglich, ne? Bis ich gemerkt habe, dass du ihm geholfen hast, Pascal. Das war natürlich auch gemein von dir. So Betrügereien. Und die sind natürlich, das ist natürlich lustig, aber im geistlichen Bereich ist es super gefährlich und nicht gewollt. Also sei ein Schatz, dass wir alle im Glauben wachsen, damit wir uns hüten können vor solchen geistlichen Bescheißern. Das klingt jetzt alles ein bisschen gefährlich, mit dem er jetzt hier gerade ankommt in Vers 14. Und jetzt soll man natürlich vielleicht nochmal ins Positive reinkommen, und das macht er hier auch. wie können wir jetzt das richtig anwenden? Was ist jetzt richtig, die richtige Zielrichtung? Also gut, in diese Richtung geht es nicht. In welche Richtung geht es jetzt tatsächlich? Und wir könnten es vielleicht... Oh, sorry, ich habe es euch gar nicht gegeben, den Text, mein Fehler. Du sollst wachsen. Das ist der dritte Gedanke. Du sollst wachsen. Es gibt dieses Märchen, ich habe es neulich, als ich mit meinem Sohn Shrek angeguckt habe, gesehen, wo so eine Bohne oder Bohnen irgendwo eingepflanzt werden und zum Himmel wachsen. Kennt ihr vielleicht, wo man dann irgendwie da hochklettern kann und irgend so. Blödes Märchen. 1807 habe ich nachgelesen, ist das zum ersten Mal in England aufgetaucht, Jack and the Five Beans oder was weiß ich was. Wo halt einer so magische Bohnen einpflanzt und dann wachsen die so in den Himmel und der klettert da hoch in irgendein Land der Wolken und keine Ahnung. Interessant ist, was Wikipedia dazu geschrieben hat. Sie hat geschrieben, hier offenbart sich die Sehnsucht, die alte Sehnsucht der Menschen nach, wie haben sie es genannt, irgendwie so dem Himmel nahe zu kommen, irgendwie so in den transzendenten Bereich vorzustoßen. Habe gedacht, super, klasse, das haben sie damals beim Turm von Babylon auch schon probiert, ne? Irgendwo hinzuwachsen, auf dem physischen Weg, in einen transzendenten Bereich vorzustoßen, wo man sonst nicht hinkommt. Und diese Sehnsucht in unserem Herzen, die hat Gott in uns reingelegt, in einen Bereich vorzustoßen, wo wir nicht hinkommen können eigentlich. Und jetzt offenbart uns Paulus hier einen Weg, wie wir es können. Er sagt, lasst uns, vielmehr, dass wir der Wahrheit in Liebe verpflichtet, in jeder Hinsicht hinwachsen. Hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist die richtige Art von Wachstum in den transzendenten, in den metaphysischen, in den nicht fassbaren Bereich. Da sollen wir hinwachsen, in Christus hinein. Zu Christus hinwachsen. Diese Sehnsucht haben wir alle in uns, die offenbart sich in solche Märchen und in solche Geschichten wie Babylon oder alles mögliche, Welteinheit, die wir jetzt gerade sehen im Globalisierungsprozess. Das sind alles so Ideen, die Unsterblichkeit erreichen irgendwie. Die Sehnsucht haben wir. Richtig angewendet ist es, zu Jesus hinzuwachsen. Wir haben jetzt schon so viel Anteil bekommen an Jesus. Paulus hat es ja in der vorigen Kapitel gebracht. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm aufgefahren und so weiter. Und jetzt sollen wir auch in unserer Lebensführung, in unserem praktischen Alltag, zu Jesus hinwachsen. Und er sagt hier ganz interessant, in jeder Hinsicht hinwachsen. Erinnere ich mich an einen Jugendlichen, der war vielleicht 5, 6 Jahre zu mir gekommen ist und halt irgendein ethisches Problem in seinem täglichen Leben geschildert hat. Er kriegt dessen jenes halt nicht in den Griff und so. Und dann habe ich versucht, mit ihm darüber zu sprechen, wie Jesus uns wachsen lassen will. Ich sage, ich streck dich aus. Wenn es in diesem Bereich jetzt gerade nicht klappt, dann kämpf weiter darum, aber wachs auch in dem und in dem Bereich. Wie sieht es da aus? Und sagt er, nee, darüber will ich nicht reden. Ich will erstmal das in den Griff kriegen, sagt er. Erstmal will ich das in den Griff kriegen. Und dann können wir über die anderen Sachen sprechen. Und genau das ist der Betrug des Teufels. Erstmal will ich das in den Griff kriegen. Ihr habt alle wahrscheinlich ein besonderes Problem, unter dem ihr leidet, an euch selber und anderen. Und das muss erstmal gelöst sein, dann kann ich wachsen. Nein, in jeder Hinsicht sollen wir hinwachsen zu Jesus. In jeder Hinsicht, gleichmäßig in allen Bereichen unseres Lebens und nicht Sachen ausblenden und sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf das. In jeder Hinsicht hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Wie ein kleines Kind heranwächst, ein Baby, wo Gott ja auch nicht erstmal die Füße wachsen lässt und nachher den Arm und dann der Kopf oder so, ja, sondern dass es alles schön gleichmäßig wächst. Der Wahrheit in Liebe verpflichtet, sagt er hier. Super, darauf könnten wir jetzt schon alleine Predigt halten über Wahrheit in Liebe. Weil wir machen immer entweder das eine oder das andere so gern. Ne? Entweder wir schlagen die andere die Wahrheit so um die Ohren, dass sie zusammenbrechen drunter, damit sie auch wissen, was eigentlich richtig ist. Oder wir sind so nett und alles ist so super und so liebevoll. Hab die so gern, dass wir auf gar keinen Fall über irgendwelche Differenzen sprechen. Oder über das der andere vielleicht auch falsch liegen könnte im Glauben. Nur nicht anspreche, Hauptsache, die Liebe deckt alles zu. Können wir auch gut. Und der Paulus sagt hier, die Wahrheit in Liebe. Das ist geistliche Reife, dass ich den Weg nehme, ehrlich sein, korrigierend eingreifen, aber liebevoll und freundlich, den anderen herzlich begegnend. So wachsen wir. Und eigentlich ist es keine Leistung, dass wir wachsen, sondern eigentlich dieses Hinwachsen zu Jesus ist richtig ausgedrückt eigentlich ein Herwachsen von Jesus. Das drückt er hier in Vers 16 aus. Von ihm her vollzieht sich der ganze Leib, zusammengefügt, zusammengehalten durch alle der Stützung dienenden Sehnen, gemäß der Kraft, die jedem Glied zugemessen ist, das Wachstum des Leibes zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Er bringt da diesen Leibgedanke, den wir so in uns haben, auch da gibt es ganze Theorien darüber, was es ist mit Sehnen und Glieder, wie wir zusammengehalten werden, was das geistlich jetzt bedeutet, darüber würde ich mich gar nicht auslassen. Es geht einfach darum, dass wir alle zusammenhängen und jeder ist vom anderen abhängig. Und wir sind darauf angewiesen, dass jeder sich einbringt, dass jeder sich einbringen lässt, denn Gott schenkt das Wachstum. Gemäß der Kraft, die jedem Glied zugemessen ist. Jeder hat sein eigenes Päckle, da kommt er wieder drauf. Der eine so ein Berg und der andere hat so viel, dass in die Hose das passt. Wichtig ist, dass jeder sich einbringt. Ansonsten bringt der ganze Berg nichts oder auch die kleine Hose, das ist gerade egal, wenn ich mich nicht einbringe, wenn ich das nicht mit reinbringe in die Gemeinde. Wachstum des Leibes und Auferbauung, das ist das Ziel, dass wir gemeinsam miteinander wachsen. Keine Einzelkämpfer, die selber heilig werden wollen. Nur die Gemeinde zählt. Dafür sind die Gaben gegeben. Damit komme ich zum Schluss. Das Thema heißt, wozu du begabt bist. Wir haben ja ein Riesenproblem bei uns im Bezirk. Wir treffen uns jetzt hier sonntagmorgens zum Gottesdienst. Aber das, was zusammengehört, ist ja viel größer. Gleichzeitig treffen sich an 10 verschiedenen Orten sonntagabends auch Geschwister. Manche von euch sind ja da dabei, die sind dann doppelt morgens hier, abends da. Manche von euch wissen nicht mal, dass es solche ältere Geschwister gibt, die sich an anderen Orten treffen. Aber wir gehören zusammen. Wir haben Freitags-Teenie-Kreis in Kleinsteinbach, Jugendkreis dort, Jungschar an verschiedenen Orten. Und wir gehören alle zusammen zu einem einzigen, sage ich mal, organischen Gebilde. Das ist extrem schwierig. Es ist vor allem extrem schwierig, das in den Kopf reinzukriegen. Ich sehe es in manchen Sachen. Zum Beispiel, wir haben hier Teenie-Kreis, Gottesdienst zu gestalten. Und ich freue mich, es sind 20 Teenies da. Klasse. Aber Freitag sind wir 70. Wo sind die anderen 50? Die haben es nicht verstanden, wo wir dazugehören. Oder wir haben miteinander Bibel und Kaffee, Sonntagnachmittags, 14.30 Uhr. Schwierige Zeit, Mittagsschläfle, gell? Super, ältere Geschwister kommen mit aus den Bibelstunden, sind da, freuen sich auf euch. Schade von euch, sind nur 20% da. Nicht verstanden. Wir sind eine Einheit. Wir gehören alle zusammen. Und wir sind, aufgefordert von Gott, dass du den Schatz, den Gott der Gemeinde durch dich geben will, dass du diesen Schatz mit einbringst. Du bist ein Schatz. Du bist so reich beschenkt, du bist ein Schatz. Und jetzt hilf zu wachsen, alle miteinander. Wozu du begabt bist, man könnte kurz sagen, für die Gemeinde, für den Leib Christi. Das ist Gottes Traum von Multiplikation, den er hier bringt. Alles soll den anderen dienen. Wir wollen miteinander wachsen, bis wir mal in der Ewigkeit bei Jesus sind. Jetzt kannst du vielleicht dich einfach fragen, wenn du rausgehst, wie kann ich das anwenden? Was soll ich tun? Und dann ins Gebet gehen und sagen, Jesus, zeig mir, wem kann ich heute dienen? Wo kann ich heute jemand helfen, dass wir miteinander auferbaut werden und wachsen können? Wo ist mein Platz in der Gemeinde, falls du vielleicht noch am Rand stehst und dich noch nicht einbringst mit deinen Gaben in der Gemeinde? Denn dafür bist du letztlich begabt worden. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel.de.